Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Heute reden wir bei Blühende Landschaften, unserem kleinen Ost-West-Dialog, über jemand ganz Besonderes.
Über the Godmother of Punk, so wird sie ja mittlerweile genannt, nämlich die großartige Nina Hagen.
Nina Hagen, ein gesamtdeutsches Kunstwerk, kann man sagen. Aus dem Osten, nach dem Westen, in die Welt. So kann man Nina Hagen auf den Punkt bringen.
Absolut. Und es wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Folge, weil ich einiges rausgefunden habe, einige Dinge, die du auch noch nicht weißt. Und diese Frau ist voller Überraschungen.
Ja, da bin ich aber mal gespannt. Und ich werde gegen Ende des Podcasts erzählen, wie ich mal neben ihr gesessen habe.
Oh,
das zieht sich so durch bei uns. Oh, 4 Oktaven für ein Halleluja.
So sieht's aus. Mein Lieber, wie geht es dir denn jetzt?
Mir geht's eigentlich
jetzt
gut.
Mittlerweile ist ja der Frühling ist ja mittlerweile ausgebrochen.
Er ist eingebrochen. Von heute auf morgen sind die Temperaturen auf über fast schon 20 Grad hier gestiegen im Ruhrgebiet. Naja, wir waren so bei 15 so und das war schon geil, aber ich weiß nicht, wie es dir geht bei so einem harten, abrupten Wetterwechsel. Das macht mein Körper nicht mehr so richtig mit.
Ich habe mich gestern auch gewundert. Ich war gestern, habe mich getroffen mit dem lieben Freund und Kollegen Christian Schulte-Loh, von dem ich dich herzlich grüßen soll.
Ja, Gruß zurück, sagt man ja immer, obwohl er schon weg ist. Ne? Das ist so. Ich habe den und den getroffen. Schönen Gruß. Gruß zurück. Nee, er ist schon nicht mehr da. Egal. Gruß zurück.
Das macht man so. Ja. Und ich habe ein leichtes Mäntelchen angehabt und das musste ich dann ausziehen, weil die Sonne geprasselt hat. Es war ein traumhaftes Frühlingshaft. Das Wetter.
Du, das meine ich jetzt aber nicht. Ich meine, wenn das Wetter sich so schnell wechselt, dass ich dann immer Kopfschmerzen kriege. Also ich kriege dann richtig Kopfbinne, wie man im Ruhrgebiet sagt.
Ne? Ja, du bist ja auch schon alt. Du bist ja auch schon alt.
Ja, ich bin ja aber um einiges jünger als ihmchen. Also jetzt halt mal den Ball flach hier, Kollege, ja. Also morgens wache ich auf und habe Kopfpinne, wie man im Ruhrgebiet sagt. Und das ist doch auch so eine gewisse Wetterfühligkeit, die sich da einschleicht. Und da sagen also, ja, das ist Unsinn, das gibt's gar nicht. Ja, doch, nee. Das ist genau wie meine Laktose und Fähigkeit hier in der Intoleranz. Da sagen Leute auch, ja, nein, das haben die Grünen sich ausgedacht, das gibt's gar nicht, nicht, ne? Und ich sage, ja, den Durchfall, den ich habe, wenn ich Milch trinke, den würde ich mir gerne ausdenken, aber der ist nun mal leider real. Aber das ist trotzdem, wir freuen uns, die Krokusse blühen und überall.
Und heute ist ja der 1. März. Ne? Ja. Also wenn das erscheint, unsere Patrons, die hören es schon früher. Ja. Und ich habe es auch schon im März erlebt, dass es nochmal geschneit hat. Also das heißt, freu dich bloß nicht zu früh, um Gitte Henning nochmal zu zitieren, freu dich bloß nicht zu früh. Es kann durchaus nochmal schneien.
Und um Prince zu zitieren, sometimes it snows in April.
Absolut.
Also von Gitte Henning auf Prince, das gibt's glaube ich nur bei Blühende Landschaften.
Und von Prince können wir glaube ich auch elegant zur Godmother of Punk, zumindest.
Ja, aber da wollen wir
Punk
jetzt noch gar nicht hin, weil ich wollte dir noch eins sagen, wenn wir haben ja Konkurrenz bekommen jetzt in der letzten Woche als Duo-Podcast. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit einem, ich muss mal gucken, wie der heißt. Barack Obama habe ich mir aufgeschrieben. Der spricht mit einem jungen Musiker namens Bruce Springsteen.
Das, muss man den kennen?
Ich weiß nicht, die beiden, ich glaube nicht, dass das was ist. Also, das ist, glaube ich, keine Konkurrenz für uns.
Ich habe dir doch den Link geschickt, hast du schon reingehört?
Natürlich, ja, da wusste ich das ja schon längst und das Ganze ist exklusiv auf Spotify, kann man aber hören, jeder, ja, mit so ein bisschen Werbung und so weiter und das ist natürlich der absolute Hammer. Ich glaube, da können wir alle jetzt einpacken, wenn die das durchziehen. Barack Obama spricht mit Bruce Springsteen und das Geile ist, dass Obama ja wirklich so ihn fragt, ne, also Bruce Springsteen ist ja auch mal aufgetreten im Weißen Haus oder ich weiß nicht, ob er aufgetreten ist, auf jeden Fall gab es einen Empfang und da sagte Obama, und allein dafür muss man ihn ewig lieben, da sagte Obama, I may be the president, but he's the boss. Das ist natürlich
aber großartig. Er ist auch wirklich, muss man ihm dazu sagen, er ist ein Entertainer, Barack Obama.
Total.
Und er hat jetzt auch ein sehr schönes Interview Dennis Scheck von Druckfrisch, von dem Literaturmagazin gegeben. Ja. Natürlich Werbung zu machen für sein Buch. Und da ist er auch wirklich sehr unterhaltsam und intelligent und also wirklich ein Präsident oder eine Persönlichkeit, sag ich mal so, zum Liebhaben oder zum Kuscheln. Also er ist wirklich ein toller Typ, ja.
Er ist ja auch vor allen Dingen das, was Donald Trump nie war und auch nie sein wird, ein Staatsmann einfach. Also ja, ein Repräsentant ja, von allen. Und das ist schon, also die Kombination Springsteen, Barack Obama, ich meine, mit wem hätte sich Donald Trump unterhalten können? Mit ja, Kid Rock oder was? Oder mit Ted Nugent, weißt du? Da hätten sie über das Jagen sprechen können und darüber, wie man...
Oder mit den Kardashians oder so.
Ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, ich sag mal so, welcome to the podcast scene, dir Mr. Obama.
Die beiden Neulinge, die beiden Frischen, die Greenhorns.
Genau. Und bevor wir jetzt bevor wir uns jetzt
komplett... Aber wir müssen natürlich, dürfen wir nicht vergessen, ich bin gerügt worden von einem Fan, dass wir nämlich nicht unseren Schwester oder beziehungsweise unseren Schwester-Podcast in Geislingen an der Steige vergessen haben zu grüßen. Wir grüßen natürlich unseren Lieblingspodcast Drückste Mal Rekord mit Martina Brandl und Martin Rosengarten. Der ja, beste Podcast der Welt.
Das machen wir immer dann, wenn es einen Grund gibt. Das kann man auch schon mal sagen, ja, jetzt heute mal nicht. Wir sind ja jetzt nicht verpflichtet, oder? Haben wir da irgendwie einen Vertrag unterschrieben?
Nein, aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit Martina privat mal kommuniziert. Und da fiel mir ein, Mensch, das haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Und weil die Martina eben auch so kreativ ist und die bastelt gerade an einem Video und dann malt sie und die ist ja auch bei Patreon unterwegs. Also die ist sie hat so, auch so genau, fleißig. Sie hat
auch, ihr könnt Martina bei Patreon unterstützen. Sie hat ja auch einen neuen eigenen Podcast, jetzt ganz solo.
Butterweich und Hammerhart heißt
der. Ganz genau, den kann man auch hören. Und bevor wir jetzt zu unserem heutigen Thema kommen, nochmal ganz eine Frage. Mein lieber Thomas, hast du schon Magnus Trollhunter gesehen? Nee, Magnus Trolljäger heißt es.
Ich weiß, dass es das gibt in der ARD-Mediathek, aber ich habe es noch nicht gesehen.
Guck dir das bitte an. Wir haben gestern 3 Folgen hintereinander und in der 2. Folge hat meine Frau, also die Frau, die bei mir wohnt, einen solchen Schreikrampf gekriegt, weil es so scheiße lustig war. Es passiert selten, aber ich musste die Szene, glaube ich, 3-mal zurückspulen, um mir das nochmal anzugucken, weil ich habe gesagt, das gibt's nicht, was die da gerade machen. Das ist eine norwegische Serie von einem Polizisten, also Magnus, der Trolljäger wird. Der ist Polizist, ein ganz schlechter Polizist, aber in seinem zweiten Leben, seiner Geheimidentität quasi ist er so ein James-Bond-Typ mit so ganz vielen Gadgets, auch so ein bisschen Tony Stark. Und es ist norwegisch, es ist total krank. Es ist eben mal nicht Netflix und Amazon Prime, sondern es ist mal wieder was ganz anderes. Und das Erstaunliche ist, das läuft lief im NDR und kann man sehen in der ARD-Mediathek.
ADHS-Mediathek.
In der ADHS-Mediathek. Bitte guckt euch Magnus Trolljäger an. Das ist so bumskomisch. Ich find's absolut fantastisch.
Okay, danke.
Guckst dir an, nee, wirklich, das ist, jede Folge ist eine halbe Stunde, guck dir das mit deiner Family an. Es ist wirklich, ich habe mich fast eingenässt. Mein Tipp.
Obwohl ich das nicht schön gesehen, obwohl ich da nicht dabei gewesen sein wollte, wenn du dich einlässt, aber
nein,
egal.
Es ist nicht schön, wenn man sich einlässt, das weiß man ja in unserem Alter auch schon, aber das, wenn es so mit Ansage ist, ist es wirklich, also ich habe wirklich laut geschrieben.
Einnässen mit, kannst du doch dein nächstes Programm nennen, wenn du dann Rentner wirst. Einnässen nach Ansage.
Einnässen mit Ansage. Geiler Titel, Einnässen auf was man so alles Ansage kommt. Ja, Thomas, lass uns mal mit das rausgehen. Und reden wir mal über diesen Kometen, diesen Meteoriten, der eingeschlagen ist in die Welt damals, in 1955. Ja. Denn normalerweise sind wir ja immer ein bisschen zu spät mit unseren Themen, immer so ein paar Tage zu spät. Diesmal sind wir ein bisschen zu früh.
Wir sind ein bisschen zu früh. Am 11. März.
Ganz richtig.
Hat Nina Hagen ihren 66. Geburtstag.
Und wir alle wissen, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Aber die hat schon. Verstehen Sie, meine Damen und Herren, nicht wahr? Aber Nina Hagen hatte ja schon vorher Spaß. Ich glaube, Nina Hagen hatte
in der Geburt von Nina Spaß. Hagen, wenn Nina Hagen sagen würde, so, jetzt bin ich 66, jetzt fängt mein Leben richtig an, dann können wir uns auf einiges gefasst machen.
Können wir einpacken.
Dann können wir alle einpacken, weil dann geht wahrscheinlich die Welt unter. Die Frau hat alles gemacht, was man nur machen konnte. Sie hat alle chemischen Substanzen, die es gibt, sich in alle überall reingepfiffen und das auch in rauen Mengen. Und man darf aber auch eine Sache nicht vergessen, sie ist ein wirklich unfassbares Talent. Und ja, allein, was sie in den 70er und auch in den 80er Jahren abgeliefert hat, war musikalisch, künstlerisch teilweise von so überdurchschnittlicher, unfassbarer Qualität. Ja. Und sie hat ja auch mit allen Leuten zusammengearbeitet. Und ich muss jetzt das erste Mal in diesem Podcast die DDR in Schutz nehmen und muss sagen, das war tatsächlich gut in der DDR, denn es gab ja den sogenannten Berufsausweis. Das heißt, du konntest als Künstler, egal ob du ein Sänger warst oder Bildhauer oder sonst was, oder von mir aus auch ein ganz einfacher DJ, ja, also ein Plattenunterhalter, ein Plattenaufleger, ja, du brauchtest eine Erlaubnis, und du musstest das nachweisen, dass du das kannst. Sogar selbst als DJ musstest du sozusagen eine Prüfung machen. Und im Falle von Nina Hagen war das so, sie war wirklich so ein Naturtalent. Sie hat schon mit 15, 16 hat sie schon in Bands gespielt und hat dann mit 16, 17 hat sie dann, war sie in Polen und hat alles Mögliche runtergesungen, was es so gab, und war dann bei Reinhard Lacomi, von dem haben wir auch schon mal gesprochen, weil ich für den Mama Tresore eingesprochen habe, also eine neue Kinderlieder-CD. Und der hat in den Anfang der 70er Jahre hatte der eine Band mit einem großen Chor. Und da war eben, oder mit Backing Vocals sozusagen, sagt man so schön. Und eine davon war Nina Hagen, da war die 16, 17. Ja. Und Reinhard Lacomi hat gesagt, du bist super, aber du musst das wirklich lernen. Du bist wirklich überdurchschnittlich musikalisch. Und dann hat er sie auf die Musikschule geschickt. Der hat sie zum sogenannten, ich habe bei Wikipedia steht das, und ich wurde noch mal darauf hingewiesen von Angelika Dülütte-Mann, mit der ich gerade noch mal telefoniert habe. Die hat das bestätigt. Die Lütte hat gesagt, sie war dann auf dem Studio für Unterhaltungskunst über ein Jahr und hat da singen gelernt, also Atemtechniken und diese ganzen anderen verrückten Sachen, die du einfach nur machen kannst, wenn du wirklich Technik hast. Und da war dann der Platz frei sozusagen, und Reinhard Lacomi brauchte eine neue Backing-Vocals-Sängerin und hat dann Angelika Mann, die Lütte, eingeladen, hat gesagt, du komm zu mir, und da wurde dann eine lebenslange Freundschaft, und da entstand dann also die Karriere von Angelika Mann, aber das nur nebenbei. Jedenfalls, genau das ist es nämlich, was man bei Nina Hagen hört, weil Nina Hagen war dann nach diesem kurzen Mini-Aufenthalt beim Gesangslehrer, der über ein Jahr ging, beim Orchester Alfons Wonneberg. Und das Orchester Alfons Wonneberg war so ein typisches klassisches Orchester, wie man das auch von den Orchestern kennt, ich glaube Tommy Dorsey, so aus den 40er Jahren in Amerika, wo dann, die hatten dann so Sänger wie Frank Sinatra oder Ella Fitzgerald, oder das kennt man heute noch von dem Palastorchester mit seinem Sänger Max Rabe. Ja. Also das war dann eben genauso, da ist dann Nina Hagen mitgefahren und die hat dann die Top 40 Hits gesungen aus allen Genres, die es gibt, und aus allen Jahrzehnten. Und das ist auch der Grund dafür, warum sie auf der einen Seite so handwerklich so unfassbar brillant war und einfach schlichtweg alles konnte und auch nicht nur eine unglaubliche Technik, sondern eine unglaubliche Kraft hatte, sondern eben auch musikalisch in allen Genres zu Hause war. Also, aber ich halte jetzt mal die Luft an, jetzt darfst du mal reden.
Naja, das ist, ich finde das mit diesem Ausweis und dem Dürfen, um da nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, das ist ja auch sehr, sehr, sehr interessant, weil ich erinnere mich, ich war mit, habe ich bestimmt schon mal erzählt, dass ich mit meinem alten Bühnenpartner 1994, 5 Jahre nach dem Mauerfall, in Jena und in Dresden war und bin da aufgetreten, und in Jena in einem Studentenclub kamen wir nicht so besonders gut an. Das war irgendwie eine Woche vor der Bundestagswahl und wir haben wenig bis gar nichts Politisches gemacht, und wir sind danach wirklich von den Studenten gefragt worden, ob wir das dürfen, ob wir eine Ausbildung haben. Und wir haben die angeguckt und haben gesagt, seid ihr bescheuert oder was? Das kann doch jeder machen. Das ist aber, was du halt sagst, ist ja wirklich wahr. Also wenn man Nina Hagen so erlebt hat, dann hat man, als sie auftauchte, in meiner Wahrnehmung, die ist ja rüber gemacht 1976, glaube ich, war das.
Es war kurz nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann.
Ganz genau.
Muss ich vielleicht noch mal kurz was einschieben. Ihre Mutter Eva Maria Hagen war schon zu DDR-Zeiten eine sehr, sehr populäre Schauspielerin und auch Chansonsängerin. Ja. Und sie war zusammen dann Anfang der 70er Jahre bis zu seiner Ausbürgerung mit Wolf Biermann. Und sozusagen der Stiefpapa von Nina Hagen ist Wolf Biermann.
Und Wolf und Biermann ist ausgewiesen worden.
1976.
Genau, und zwar unfreiwillig, weil auch das war ja auch groß. Also ich kann mich da so ein bisschen finster dran erinnern, weil da war ich 8 Jahre alt oder 9 Jahre alt. Und da war auf jeden Fall, Wolf Biermann war überall in den Medien bei uns im Westen. Natürlich ganz klar, ne, weil er ja auch ein bekennender Kommunist war. Und auf einmal dann, warum schmeißen jetzt ihre eigenen Leute raus? Und Wolf Biermann hat dann mit seiner Wandergitarre und einer minimalen Verstärkung Riesenhallen voll gemacht, weil jeder wollte den halt sehen und hören. Da zu dem Zeitpunkt wusste man noch nichts von Nina Hagen. Nina hat dann aber gesagt, nee, wenn der Wolf rüber macht und in so einem
Land die Geschichte, um es richtig zu erzählen, er war sozusagen in der DDR eine Persona non grata, er hatte Berufsverbot und hat dann eine Westtournee gemacht. Ja. Da gibt es dann eben auch diese berühmte Aufnahme aus Köln.
Genau, aus der Sporthalle.
Aus der Sporthalle. Und das hat Erich Honecker und seine Gang genutzt, gesagt, der macht jetzt eine Westtournee, den lassen wir nicht wieder rein. Genauso war es dann auch. Sie haben ihn nicht wieder reingelassen und das war die Ausbürgerung. Das brachte eine riesige Welle los. Und unter anderem, also viele Prominente wie Manfred Krug, Armin Müller-Stahl, haben eben dagegen protestiert und sich eben zu Wolf Biermann bekannt, dass man eben mit Künstlern und auch mit Kunst so nicht umgehen kann. Und Eva-Maria Hagen und Nina Hagen haben daraufhin die Ausreise beantragt und sie sind 1977 dann rübergegangen.
Rüber nach Hamburg, genau, und dann gibt's halt die Geschichte. Also sie haben beide rüber, da war Nina Hagen noch sehr, sehr, sehr jung, natürlich, klar. Ja. Aber Nina Hagen war ja auch, bevor sie rüber gemacht hat, lass uns mal ein bisschen chronologisch arbeiten.
Ja, gerne.
In der DDR doch auch ein Star. Ne?
Sie war ein absoluter Star. Also wenn wir nochmal in die Chronologie zurückgehen, sie war dann also auf dieser Musikschule, war dann tatsächlich staatlich geprüfte Schlagersängerin und hat dann, da war sie gerade mal
undenkbar
so...
Undenkbar im Westen.
Es ist undenkbar
im Westen, das ist ein staatlich geprüfter... Guten Tag, mein Name ist Chris Roberts, ich bin staatlich geprüfter Schlagersänger. Ja, sicher. Ja.
Oder vielleicht hieß es auch Unterhaltungskünstlerin, aber jedenfalls war sie eine, also sie hat ein richtiges, hat ein Diplom sozusagen. Mhm. Und dann hat sie, das war so 76, 77, da hat sie dann eben eine Band kennengelernt, das war Michael Heubach und einige andere Musiker.
Automobil.
Das war die Band Automobil.
Ja.
Und das Ganze nannte sich, das hieß ja in der DDR immer, irgendwie, da gab es dann einen, es gab zum Beispiel so einen Sänger, der hieß Michael Hansen und der hatte dann so eine kleine Band, das waren so 3 Sängerinnen, die hießen dann Michael Hansen und die Nancys. Oder da gab es dann, wie hieß der nochmal, Wolfgang Winkler und die Gruppe Wir. Oder da gab es Arnold Fritsch und die Gruppe Kreis. Oder also es gab dann immer so, und das hieß dann Nina Hagen und die Gruppe Automobil. Und aus dieser
sexy
Kombination kam dann 1900, warte, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, weil wir sollten da schon mal ordentlich sein. 1976, warte mal, wo habe ich mir das denn aufgeschrieben? Das gibt's doch gar nicht. Du hast den Farbfilm. Nee, jedenfalls kam dann 1976, 1976 oder 75, ich muss noch mal genau gucken. Kam dann das Lied Du hast den Farbfilm vergessen heraus.
Lieber Michael. Du hast den Farbfilm
vergessen. Ach so, lieber Michael.
Weil lieber Michael reimt sich ja dann auf meine Seele.
Das genau.
Ist ja das Geile. Du hast den Farbfilm vergessen, das kennen sehr viele dieses Lied, weil es ja auch gar nicht so scheiße ist.
Stimmt.
Das rockt ja eigentlich schon ziemlich und man merkt schon so im Ansatz, was da für ein Potenzial schlummert. Ja, das ist ja, bei Nina Hagen hat man immer das Gefühl, da ist irgendwie was. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe mich jetzt auch mit Nina Hagen beschäftigt, an wen erinnert die mich oder mit welcher anderen Naturkraft in weiblicher Form kann man diese Frau vergleichen? Und mir fiel eigentlich nur eine ein.
Nämlich?
Kate Bush.
Ja.
Ne? Das stimmt. Oder?
Ja, ja. Ja, also Kate Bush hatte vielleicht, also stimmlich hat sie natürlich nicht diese Schlagkraft, aber dann trotzdem dieser künstlerische Anspruch und auch so dieses Gesamtkunstwerk, was Kate Bush ist, das kann man dann schon mit Nina Hagen ansatzweise vergleichen.
Also ich kann mich erinnern, dass mein Bruder sowohl Nina Hagen Platten hatte, als auch Kate Bush Platten. Und beide waren nicht besonders gut gelitten bei uns zu Hause, weil dieses, ja. Weil es natürlich ein Geschrei war die ganze Zeit. Bei Kate Bush, ja. Ne, man muss das ja verstehen, man muss das ja, und ich glaube, man muss das ja nicht nur hören, man muss das auch sehen. Ich glaube, jeder, der Kate Bush sieht, ja. Der ist sowieso verloren, für immer.
Sofort schockverliebt.
Ja. Schockverliebt. Und bei Nina Hagen war das ja auch, das war ja auch eine absolute Erscheinung. Und diese Kombination aus populär und eben dieser unglaublichen klassischen Ausbildung, ja.
Ja.
Die konnte ja Koloraturen singen,
ja,
und so.
Ja, ja.
Und wie gesagt, 4 Oktaven, das konnten ja andere dann auch irgendwie nicht. Das musste man ja auch nicht können. Nur so dieses, sie hat es halt auch nicht dauernd nach vorne gebracht, so, weißt du, sie hat es so geil eingesetzt, dass man wirklich dann auch jedes Mal, also es wurde ja nie irgendwie langweilig dabei.
Ja, und das ist, es gibt diesen Beitrag, den ich auch auf unserer Facebook-Seite, also auf unserer Blühende Landschaften Facebook-Seite posten werde, diesen legendären Auftritt von 1976 im Schlagerstudio. Das war sozusagen, wenn man so will, die Hitparade mit Dieter Thomas Heck, gab es das DDR-Pendant, das Schlagerstudio mit Chris Wallasch. Da ist sie aufgetreten und das war ein Orkan. Weil das war wie ein Tsunami. Am nächsten Tag sprach die ganze DDR über diesen Song und über diese Frau, über diese charismatische Erscheinung, die gerade mal 20 Jahre alt war oder 21 Jahre alt war. Sie kam da mit so einem riesigen Schlapphut auf die Bühne, mit so einem ganz merkwürdigen Ding und sang diesen Song, der so eine Mischung war aus Schlager, Pop, bisschen Punk. Und in gewisser Weise, wenn du dir das heute anhörst, sagst du, eigentlich hat sie damals, 76, schon so ein bisschen die neue deutsche Welle vorweggenommen,
ohne
es zu wissen, mit diesem Song, weil das eben so ein ganz merkwürdiges Twitterwesen war. Und sie hat mit diesem Song einfach alle abgeholt. Und das lebte natürlich auf der einen Seite diese, also wirklich unglaubliche Musikalität von Nina Hagen und auch dieser Erfindungsreichtum und dieser Witz und diese Leichtigkeit und auch eine gewisse Spur von Anarchie, die da mitschwang und natürlich auch diese Persönlichkeit. Du hast sie gesehen, du mochtest die sofort. Also das ist ähnlich wie bei Kate Bush. Jeder mochte Nina Hagen und mochte sie leiden, mochte sie gerne sehen und schloss sie sofort ins Herz ein. Es gab natürlich ein paar Parteisekretären, die sagten, naja, ich weiß nicht, ob ich das brauche, diese anarchische Scheiße hier, es mal jetzt ganz platt auszudrücken. Also ich denke, dass auch einige Leute Angst hatten, weil natürlich allen klar war, die Frau ist unberechenbar.
Ja, aber das wäre jetzt meine Frage gewesen, ne? Weil sie hat ja doch Grenzen eingerissen, musikalische Grenzen, künstlerische, kulturelle Grenzen, genau wie du ja sagst, wie die Neue Deutsche Welle das quasi auch gemacht hat, wie die Beatles das vorher gemacht haben, keine Ahnung, Punk hat das ja versucht, ja, aber es war bei Punk relativ schnell klar, dass da eine Medienmaschine auch dahinter steckt und ein kommerzielles Interesse dabei ist. Aber ich kann mir das vorstellen. Ich habe ja auch ein paar Sachen gelesen. Ich kann mir vorstellen, dass da viele auch Angst vor hatten, dass sie größer wird, als sie eigentlich als sie eigentlich werden soll. Ja, dass die DDR-Führung, die ja auch die Kultur unter sich hatte, das nicht mehr unter Kontrolle kriegen könnte und dass sie wirklich jemand wird, der ein Superstar-Potenzial hat, das hat sie ja danach halt auch mehrmals bewiesen, aber dass man dann sagt, sie ist gut, aber sie darf jetzt nicht größer werden, als sie ist, und so kann man natürlich einen Künstler nicht angehen. Du kannst einen Künstler ja nicht irgendwie wie einsperren oder in fesseln, so dass er sagt, so, er macht das jetzt einmal im Jahr und dann ist gut.
Naja, genau, und das ist eben genau die Kernfrage, um die es eigentlich in der Kunst geht. Und das Problem haben wir jetzt auch wieder, aber diese Tür müssen wir jetzt auch nicht aufmachen, aber die Kunst ist frei. Und Kunst kann in einer Diktatur niemals sich wirklich entfalten. Und genau vor dieses Problem trat Nina Hagen relativ schnell, dass sie einfach merkte, ich komme hier an einen Punkt, an dem komme ich einfach nicht weiter. Also die Grenzen sind schon ausgelotet Und es gab ja dieses sogenannte Komitee für Unterhaltungskunst und es gab eben bestimmte Gremien, die natürlich mit Argusaugen die Popularität und natürlich auch die Person Nina Hagen gesehen haben und natürlich auch die Verbindung Wolf Biermann, Eva-Maria Hagen und so weiter. Also diese ganze Klientel, das haben sie alles beobachtet und sie haben versucht, das wirklich zu begrenzen und dass eben auch Nina Hagen im Schlagerbereich bleibt. Also dieser, wenn man sie in den Pop- und Rockbereich rausgelassen hätte, also wirklich ganz, wenn man die Zügel locker gelassen hätte, dann wäre eben der Punk sofort mit ihr durchgegangen, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Und sie war ja dann, sie hat sich mit Automobil, also mit ihrer Band hat sie sich relativ schnell überworfen und dann war sie in einer anderen Formation mit einem anderen Künstler zusammen, über den wir jetzt vor kurzem auch mal gesprochen haben, nämlich in Fritzens Dampferband. Und in Fritzens Dampferband, das war so eine Ulk-Band, sowas wie, ach, so wie die Hamburger Rentnerband oder sowas. Also sie haben eigentlich mehr so Ulk-Lieder gemacht und da war der Co-Sänger Achim Menzel. Sie waren mit Achim Menzel in einer Band.
Nein, Nina Hagen und Achim Menzel in einer Band. Also jetzt platzen mir echt die Synapsen hier.
Genau. Und wenn man sich, du hast dich ja auch ein bisschen damit beschäftigt, und wenn man sich alles anguckt, also die gesamte Biografie und alles, was Nina Hagen alles gemacht hat in ihrem Leben. Sie hat wirklich alles gemacht und sie war komplett angstfrei. Ich habe übrigens von unserem, wir haben mittlerweile zwei IMs. Wir haben auf der einen Seite IM Heinrich, unseren Kollegen Nils Heinrich, und dann haben wir noch unseren anderen IM, Christian Zebe, und der hat mich noch hingestupst auf eine Boulevardkomödie. Nina Hagen hat 1975 eine Boulevardkomödie im Fernsehen gemacht mit ihrer Mutter Eva Maria und mit Gerd E. Schäfer, der war sozusagen der Fitzmann der DDR, und dem wunderbaren Herbert Köfer, über den wir das letzte Mal gesprochen haben, der also seinen 100. Geburtstag. So, und diese, das werde ich auch auf die Facebook-Seite posten, diese Boulevardkomödie, also in bester Ohnsorg-Theater-Manier, das hat sie auch gemacht. Und da erkennt man sie kaum wieder. Nicht optisch, sondern von ihrer ganzen Art her, weil sie wirklich so brav und so sittsam ist und so eine FDJlerin fast ist. Also, und sie, so blieb das eigentlich ihr ganzes Leben lang bis zum heutigen Tage. Also man braucht sich bei Nina Hagen niemals zu wundern, weil man muss auf alles gefasst sein bei der Frau.
Ja, sie hat sich ja nie unterworfen, sie hat immer ihr eigenes Ding gemacht und ihr waren viele Sachen auch einfach egal, was natürlich auch schwierig war. Sie war dann in Hamburg und ist relativ schnell unter die Fittiche von Jim Rakete gekommen in Berlin. Ja. Sie ist dann wieder zurück nach Berlin, also nach West-Berlin, und ist dann unter die Fittiche von Jim Rakete gekommen, wie ich eben bereits
am Anfang gesagt habe. Hast du gerade gesagt Fittiche?
Genau,
hast du Fittiche?
Fittiche.
Es gibt eine fettische Bockwurst, aber nicht die fettische Bockwurst.
Pass auf. Und Jim Rakete, Fotograf eigentlich von Hause aus, vom Berufswegen, hat dann aber gesagt, nee, er nimmt das jetzt mal in die Hand, ja, weil das ist ja ein Talent. Jim Rakete hat später dann noch Nena gemacht und alle möglichen Sachen, großartig. Ja. Und er hat ihr dann eine Band empfohlen, die es bereits gab, die aber nicht so erfolgreich war, die hieß Lokomotive Kreuzberg.
So sieht's aus.
So, und Lokomotive Kreuzberg hat dann noch gesagt, okay, wir brauchen noch einen Keyboarder, hat dann noch einen Keyboarder von einer befreundeten Jazz-Combo abgeholt. Zusammen bildeten sie die Nina Hagen Band, die es nur ganz kurz gab. Ja. Ja, das war ein Einschlag, aber die gab es nur eigentlich nur ein Jahr. Es gab zwei Platten. Ja. Und die letzte Platte ist so aufgenommen worden, weil es gab noch Verträge, aber eigentlich hatte sie keinen Bock mehr und die Platte hieß dann auch Unbehagen, ne? Mhm. Und aber das Geile war, dass diese Band und sie, die passten wahnsinnig gut zusammen. Und als Nina Hagen diese Band dann quasi verlassen hat oder rausgeschmissen hat, was auch immer, haben diese vier Leute gesagt, wir bleiben jetzt zusammen und machen weiter Musik. Und das war natürlich eine der besten Sachen, die der deutschen Musik passieren konnte. Denn aus der Nina Hagen Band wurde eine ganz andere Band mit diesen vier Mitgliedern, nämlich Spliff.
Ja,
und Spliff waren einer der geilsten. Ja, man sagt, jeder, der Spliff nicht kennt, sagt natürlich als erstes Carbonara. Mein lieber Freund, Spliff war doch mehr als Carbonara.
Ja, natürlich.
Da muss ich jetzt doch mal reingrätschen und in Mildas Res gehen. Spliff kam halt aus dieser Proto-Punk-Szene und hatten aber auch genau das Gleiche. Sie hatten dieses unglaubliche Können und haben drei Platten gemacht. Sie haben die Platte gemacht, die erste Platte, diese 851115, ja. die nach der Bestellnummer
die ist super, die ist auch großartig.
Da ist Carbonara drauf und da ist
Computer sind doof ist da drauf.
Computer sind doof, da ist Heut Nacht drauf.
Das ist toll.
Gesungen von dem Manne, also der auch mit dem Bassist, der auch mit Nina Hang, Manne Preker, der auch mit Nina Hang zusammen war, der später die Ärzte produziert hat, übrigens. Hm.
Und guck mal, wieder was gelernt.
Ja, und dann war dann Reinhold Heil, der später dann die Filmmusik gemacht hat zu Lola Rent. Ja. Der Protschka, der Gitarrist, der kam irgendwie aus Franken, der hat also irgendwie rüber gemacht. Und dann war auch noch Herwig Mitteregger. Und
Herwig Mitteregger
war ein Schlagzeuger und ist immer noch ein Schlagzeuger aus Österreich. Der kam aus Österreich. Mhm. Und der war deswegen so geil, weil er hat gleichzeitig Schlagzeug gespielt und gesungen. Und wenn du Spliff damals gesehen hast, standen wirklich vier absolut gleichberechtigte Musiker auf der Bühne.
Virtuosen.
Virtuosen und Mitteregger hatte dieses Simmons-Schlagzeug, dieses Elektro-Schlagzeug. Mhm. Das war so sein Signature-Sound damals schon relativ früh. Und da gab es dieses Lied Déjà-vu.
Ja.
Und Déjà-vu ist auch unfassbar großartig. Die Platte, die danach kam, kurzer Exkurs zu Spliff, die Platte, die danach kam, hieß Herzlichen Glückwunsch.
Mhm. Toi.
Da war dann das Blech drauf und herzlichen Glückwunsch. Dann gab es nochmal die letzte Platte, das war die dritte, das war dann Schwarz auf Weiß. Die lief dann nicht mehr so gut, da war noch ein Hit drauf, Radio das war irgendwie jetzt, das war wirklich so die letzte Platte in den letzten Zügen. Aber dank Nina Hagen, dank dieser Nina Hagen Band hatten wir in Deutschland Spliff. Das wollte ich nur auch nochmal sagen. Dann hat Nina Hagen, glaube ich, relativ schnell rübergemacht nach Amerika.
Ja.
Weil sie, und das muss man sich auch mal vorstellen, das war ja auch ein weltweites Phänomen. Also dieses Mädchen, diese junge Frau kam von Ost-Berlin nach in den Westen und alle waren auf einmal aufmerksam. Also der Produzent von Frank Zappa war interessiert. Also da jemand, also die CBS, also eine amerikanische Plattenfirma, die waren alle total scharf auf die, weil sie gesagt haben, das ist der neue Scheiß. Weil die hatten natürlich auch, die haben natürlich auch einen weiteren Blick gehabt. Ja, 76, 77, Punk, großes Ding, ne? Nina Hagen, White Punks on Dope, ich glotz TV, ihr großer Hit. Aber die haben natürlich gesehen, nee, die kann noch mehr. Die kann halt nicht nur irgendwie rotzig und Dings und so weiter. Da steckt ein riesiges Talent dahinter. Die müssen wir uns greifen.
Also in dem Zusammenhang ganz kleines Insert von meiner Seite. Und zwar habe ich gerade etwas ganz Tolles gefunden. Und auch das werde ich noch posten auf die Facebook-Seite. Es gibt den Rockpalast-Auftritt von der Nina Hagen Band von 1978.
Aus
der
Dortmund.
Geht eine knappe Stunde aus Dortmund. Und schaut euch das an, Leute. Es ist, also die Band ist fantastisch und was Nina Hagen da macht, das ist nicht von dieser Welt. Und ich sehe, wenn man sich das anguckt und dann hört man mal so in aktuelles Material rein von ihr, weil sie ist wirklich mittlerweile, ihre Stimme ist total kaputt, ich will nicht sagen, sie kriegt keinen Ton mehr hin, aber sie ist komplett heiser, ihre Stimmbänder sind im Arsch und so.
Ja.
Und dann guckst du dir das an von 1978, was die da musikalisch leistet und was die da für eine Show macht und jeder Ton sitzt. Das ist das Höchstleistung, was sie da macht. Das ist ganz harte Arbeit, aber sie macht das mit Links und mit einer unfassbaren Musikalität. Also sie ist wirklich ein Wunder an Musikalität und auch handwerklich. Also schaut euch das an, weil das ist nicht zu fassen. Rockpalast wirklich, mit Nina Hagen, 78.
Genau, und mit den Jungs von Spliff. Also das ist wirklich ein Hammerauftritt. Habe ich gestern mir auch nochmal angeguckt. Dann passierten dann viele Sachen. Sie ist dann nach Amsterdam, war eine Zeit mit Hermann Broth zusammen.
Da entstand dann das Lied Hermann Hieser. Ne? Genau, das hat sie dann für Hermann Broth gemacht.
Genau, und hat dann natürlich klar, wenn man in Amsterdam ist und in Berlin ist, da wird natürlich auch geht es natürlich auch um Drogen und geht es um diese ganzen Sachen. Und sie hat das mal in einem Interview, hat sie das irgendwann mal ganz, ganz toll gesagt, was jetzt so der Unterschied ist zwischen West und Ost. Ich zitiere mal eben Ob das jetzt irgendwie so, wo habe ich es denn jetzt hier? Ach da, ich habe mir ja einen Zettel gemacht und da steht jetzt drin. Sie wurde also gefragt, was jetzt der Frontwechsel von Ost nach West nicht ein paar Narben auf der Seele hinterlassen hat. Da hat sie gesagt, ich versuche das jetzt mal so in ihrem Duktus zu erzählen, weil es steht ja auch so aufgeschrieben. Nee, eigentlich nicht. Ich kann doch jetzt endlich machen, was ich will, obwohl ich zu ihm muss, da drüben die Beziehungen untereinander irgendwie intensiver sind. Aber trotzdem, das Fleisch ist billig. So ist es nicht. Die essen da viel mehr Fleisch wie die Westleute. Obwohl hier viel mehr Fleisch rumliegt in jeder Beziehung, verstehst du? Aber weil die Leute da nicht raus können und die auch nicht so von Porno und Kack und Flick und Fuck überschüttet waren, ist alles ein bisschen gemütlicher und auch häuslicher. Nur, dass da keiner Haschisch raucht. Dafür trinken die Tee und rauchen Karo. Das hat Nina Hagen gesagt, relativ kurz nachdem sie in West-Berlin war. Ich habe dieses Zitat aus einem Buch namens Idole aus den 80er Jahren von 1985 aus dem Ullstein Verlag. Es gab da mehrere Bände. Ich habe alle davon mir irgendwie mal jetzt auch bei eBay während der Corona-Zeit gesteigert. Populäre Kultur. Das ist ein Band Idole und der heißt Treffpunkt im Nirgendwo. Da ist auch ein wunderschönes Bild von Nina vorne drauf. Ich werde das auch posten auf unserer Facebook-Seite. Da sind unter anderem noch Artikel drüber über ABBA, Can und David Bowie. Und das, der Artikel von David Bowie, über David Bowie, wurde geschrieben von einem gewissen, jetzt muss ich mal gucken, Kunze. Der schreibt das.
Ach ja, sag mir was.
Ganz genau. Und dieses Buch, also diese Reihe kann ich sehr empfehlen, gibt's natürlich antiquarisch, ist von 1985, ist jetzt auch nicht mehr up to date, aber das spricht das so an. Also sie war halt auch da sehr, sehr ehrlich, was ihre Ostvergangenheit angegangen ist. Naja, aber wie hat man das denn in der DDR dann so mitgekriegt, dass als Nina dann drüben war im Westen?
Das war natürlich ein großer Verlust und auch, ja, ich glaube, dass wir doch ziemlich traurig waren, aber gleichzeitig, also ich kann jetzt nur von mir reden und von meinen Freunden, uns war vollkommen klar, die Frau ist, also im positiven Sinne, verrückt und die explodiert vor Kreativität, die muss in den Westen gehen. Also das muss sie tun, weil sie kommt hier einfach, sie war ja schon angekommen, sie ratschte ja schon die ganze Zeit an der Mauer entlang sozusagen, also der Mauer der Möglichkeiten. Und deswegen musste sie sozusagen in den Westen gehen. Und das konnte sozusagen nicht nur ihre Seele und auch ihr als Künstlerin gut tun, sondern auch generell könnte das einfach nur gut sein für sie. Dass dann eben so diese Platte Nina Hagen Band dabei herauskommt, das konnte keiner ahnen. Und haben wir uns natürlich alle gefreut. Und diese Platte, die gab es dann natürlich so als Kopie auf Kassette, ging die dann von Hand zu Hand und jeder hat die sich dann kopiert und so. Wir haben das natürlich rauf und runter gehört und wir waren in gewisser Weise natürlich auch stolz, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber jedenfalls, es war natürlich ein großer Verlust und es war für jeden Künstler, der gegangen ist, war das immer ein Verlust. Auch als Manfred Krug gegangen ist, war das schade und letztendlich auch jemand wie Biermann oder so. Aber es war dann, also für mich hatte das dann doch eine tiefe Logik, wo ich sage, naja, das geht nicht. Du kannst die großen Künstler und die Freigeister, die kannst du in einer Diktatur nicht halten. Die sind hier auch verkehrt. Und deswegen fanden wir das alles gut, weißt du?
War Nina Hagen der einzige Weltstar, den die DDR je hervorgebracht hat?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube ja. Also ja, man könnte natürlich jetzt noch, sagen, jemand wie Armin Müller-Stahl, der ja auch internationale Karriere gemacht hat.
Definitiv,
ja. Und
ist ein Weltstar, doch stimmt.
Die Klassiker reden von Kurt Masur, dem Dirigenten, ja, der dann auch weltweit, ich glaube, der war dann sogar in der Carnegie Hall fest angestellt oder so. Ich bin jetzt schlecht sogar vorbereitet.
Ich glaube in der Met.
Ja, klar. Ja, aber ich glaube im Rockbereich, also im Rockbereich ist sie wirklich die einzige, die da wirklich Weltkarriere gemacht hat und die wirklich auch Impulse gegeben hat für die Musik, weil ich glaube, dass es niemanden gab, also es gab viele Verrückte und es gab viele Punker und viele New Waver und viele, die verrückte Sachen gemacht haben und die auch innovative Sachen machen. Aber ich glaube, es gab nur eine Nina Hagen oder nur eine Person, die das musikalisch auch so auf den Punkt gebracht hat und handwerklich einfach so perfekt war. Also wenn du dir das anguckst, ich kann es nur nochmal wiederholen, was sie da live beim Rockpalast gemacht hat, es ist einfach, ich habe sowas vorher und auch danach in dieser Art noch nie gesehen. Es ist unglaublich und auch gehört natürlich.
Na, es gibt ja diese Mischung diese Mischung von Punk und von Klassik. Das gab's ja dann oder reden wir mal von Pop und Klassik, von einer Frau, die Popmusik singt, die aber total auch Opern singen kann. Das gab's ja später dann auch noch mal. Ich sag nur mal jetzt mal Sissi Perlinger. Ja. Die sich auch absolut auf Nina Hagen bezieht. Und dann gibt's noch eine Sängerin, in die ich seit vielen Jahren auch so ein bisschen schockverliebt bin, seitdem ich sie im Vorprogramm gesehen habe von Ben Folds, von denen wir ja beide sehr, sehr schätzen. Ja, und zwar natürlich. Ist das Kate Miller-Heidke aus Australien. Toll. Die kann ich nur jedem empfehlen. Kate Miller-Heidke hat auch ein ganz wunderbares neues Album gemacht. Und Kate Miller-Heidke steht auf der Bühne und sie singt Pop, aber sie zeigt dann zwischendurch mal, dass sie halt auch wirklich so Koloraturen singen kann und so weiter. Also das ist eine ganz, ganz starke Empfehlung an jeden, der das hört. Kate Miller-Heidke, hört euch die mal an. Die ist wirklich ganz fantastisch.
Ich glaube auch, ich gebe jetzt mal eine These ab. Ich glaube auch, dass Nina Hagen, so Impulse gegeben hat, in der Musik einfach so das musikalische Potenzial auszuloten. Also ich denke natürlich an Kate Bush und ich denke natürlich auch an Tori Amos. Also einfach auch das Selbstbewusstsein von Musikerinnen weltweit einfach zu sagen, zeig dich und gib richtig Vollgas und lote dich künstlerisch und handwerklich wirklich aus und geh an deine Grenzen. Und ich glaube, da war sie wirklich ein ganz, ganz wichtiger Impulsgeber für die internationale Musik Szene und glaube ich auch für viele Musikerinnen.
Kennst du diesen Auftritt von ihr mit Udo Lindenberg in der Waldbühne von 83? Da hat Udo gespielt und Udo war der Headliner und und drei andere Künstler sind vor ihm aufgetreten, unter anderem Nina Hagen, Gianna Nannini und Helen Schneider. So.
Ja.
Und Nina Hagen hat nur neue Sachen gespielt. Kam damals raus, Nina Hagen in Ekstase war das, glaube ich. Ja. Nee, das war noch ein bisschen früher. Ist egal. Nee, Non-Sex Punk Rock war das, glaube ich. Monk Rock. Non-Sex Monk Rock, genau. Und da hatte sie diesen gelben Irokesen und hat, glaube ich, nur neue Sachen gespielt. Und das fanden die Berliner irgendwie jetzt nicht ganz so toll.
Also, das ist aber auch eine sehr befremdende Platte, muss man dazu sagen.
Die ist auch ein bisschen strange. So, aber am Ende holt Udo Lindenberg dann quasi alle Frauen dann nochmal auf die Bühne. Da ist die ganze Panikband, da sind dann noch irgendwie Tänzer und Geiger und so weiter. Und dann steht irgendwann mal Udo Lindenberg in der Blüte seiner Jahre zusammen mit Nina Hagen, Gianna Nannini und Helen Schneider zusammen auf der Bühne. Ein Hammer, das ist ein Konzert, da wäre ich gerne dabei gewesen. Das gibt's auch auf Video, das kann man sich auch angucken.
Aha, warte mal, ich schreibe mir das mal auf, vielleicht finde ich das ja irgendwo.
Das ist auf YouTube auf jeden Fall, das kann man sich angucken. Ah ja. Das ist auf YouTube. Gut. Und dann war ja Folgendes. Dann passierte ja Folgendes mit Nina Hagen. Dann fing sie an, obwohl sie ja schon sowieso in anderen Sphären unterwegs war, so ein bisschen abzudriften, ja. Und zwar auf nur ein bisschen, ganz kleines bisschen. Und zwar auf so eine esoterische Art. Jetzt bin ich ja selber so ein kleiner Hobby-Esoteriker. Ich finde ja, Esoterik ist kein Schimpfwort für mich, genauso wie Gutmensch kein Schimpfwort für mich ist. Also man sagt so, man glaubt an die Kraft der Natur und sagt so, Quatsch, Natur hat doch keine Kraft. Ja, geh mal bei dem Wetter in den Wald, dann weißt du aber, was für eine Kraft Natur hat und wie gestärkt du da rausgehst. Einfach an den Glauben. Es gibt etwas Höheres, es gibt etwas anderes, von dem wir nichts wissen. So. Darauf basieren ja alle hier, wie heißen diese Mythologien hier, diese organisierten, Religionen, ne? Dass Leute dir etwas erzählen, von dem sie glauben, dass es wahr ist. Es aber keinen Beweis gibt. Keiner hat's bewiesen, aber hier bitte Kirchensteuer. So, zack. Und sie ist dann in diese Esoterik-Szene in L.A. auch so ein bisschen reingeraten und hat dann angefangen, UFOs zu sehen.
Ja.
Und das war das große Ding. Und sie hat gesagt, so, nee, das sind Außerirdische und die kommen und die gibt's wirklich und bla bla. Da ist sie natürlich abgewiegelt worden als Spinnerin und so weiter. Hat ja vorher dann auch in Talkshows Skandale gehabt in dieser
Österreich. Ja, es gab wunderbare Skandale. Ich wollte nochmal, bevor wir zu den Skandalen kommen, und es gibt da zwei sehr schöne, lustige Skandale, aber ich wollte noch eine Schallplatte von ihr reinnehmen, die, glaube ich, wann kamen denn die raus? Die kamen auch so 83 oder 84 kamen die raus, und zwar die Schallplatte Angstlos. Und die hat sie mit dem großartigen Giorgio Moroder aufgenommen, also ja, dem Disco-König sozusagen.
Aus Südtirol, ja.
Aus Südtirol, der jetzt vor ein paar Jahren wieder eine Renaissance, große Renaissance gefeiert hat mit Daft Punk. Und da, mit dem hat sie unter, also die Platte ist toll und die kriegt man bei eBay wahrscheinlich für teuer Geld, weil als CD habe ich die bisher noch nicht nirgendwo gesehen oder zumindest nicht, also als Streaming gibt es die auch nicht. Da ist nämlich auch der fantastische Song drauf, Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen von Zara Leander, genau, in der Version, in der Disco-Version von Nina Hagen, das auch großartig ist.
Das ist auch absolut fantastisch. Das ist cool. Ja. Über Talkshows reden wir nochmal am Ende. Aber sie ist dann aufgetreten 1985, ja, mit dieser Show, mit dieser In Ekstase. Da gab es zwei Platten, eine deutsche Version und eine englische, In, ja, Ecstasy und In, ja, Ekstase. Und da hieß es auch, die UFOs kommen und so weiter. Und sie hatte, ja, eine, stimmt, Bühnenshow mit einem UFO. Und sie ist damals aufgetreten bei Rock am Ring. Rock in Rio 1985, ja, vor 250.000 Leuten in Rio de Janeiro als Headliner. Ja, das, nein, waren, glaube ich, 10 Tage war das ein Festival. Da haben Rod Stewart gespielt, Queen haben da gespielt, AC/DC, die Scorpions, unfassbar viele Leute. Und Nina Hagen war an einem Abend Headliner und hat, ja, da gestanden und hat White Punks on Dope hier, Ich Glotz TV, Sachen auf Deutsch gesungen und auf Englisch und so weiter. Und die ganzen Brasilianer und die ganzen Leute, die sind ausgerastet. Das war zu dem Zeitpunkt ein riesen Weltstar. Und jetzt kommt's, mein lieber Thomas. Im gleichen Jahr, 1985, das Jahr von Live Aid, gab es, ja, in Bochum, meiner kleinen schnuckeligen Heimatstadt, im Herzen des Ruhrgebiets, gab es ein Deutschrock-Festival. Das nannte sich auch Deutschrock-Festival. Im Stadion in Bochum, im Ruhrstadion. Da sind aufgetreten Ulla Meinecke, ja, Wolf Mahn, ja, die Rottgau Monotones, mhm, Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen und als Headliner Nina Hagen. Boah. Und jetzt kommt's. Ich war nicht da. Ich war warum nicht da. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht da war.
Unglaublich.
Ich ärgere mich total. Aber pass auf, der Hammer war im Vorfeld. Ich glaube, Herbert hat, glaube ich, nur 5 Lieder gespielt, weil es irgendwie nur jeder nur eine halbe Stunde hatte. Und, ja, im Vorfeld gab's Ärger, weil Westernhagen wollte nach Grönemeyer spielen. Aber da Grönemeyer ja gerade Bochum rausgebracht hatte und in Bochum wirklich ein absoluter Topstar war und auch deutschlandweit natürlich auch mittlerweile bekannt war, hat der Veranstalter gesagt, nee, Herbert muss nachher spielen. Es, ja, geht gar nicht anders, ne? Ja. Und da gab es, glaube ich, so einen Twist. Und es gibt Fotos davon, die Rottgau Monotones. Ich sehe dann Henny, weißt du, unseren Freund Henny Nachtsheim da auf der Bühne. Ich so, ah, scheiße, natürlich. Der war ja damals der einer, ja, der Sänger von Rottgau Monotones. Und, ja, am Ende kam Nina Hagen. Und, nein, ich kenne Leute, die da waren, die gesagt haben, das halbe Stadion war leer. Was? Als Nina Hagen auf die Bühne kam. Weil alle wollten nur Herbert sehen.
Stimmt, ja klar.
Und Nina Hagen war damals auch wieder, sie hat halt so extrem polarisiert und tut sie ja immer noch. Mhm. Und ich wäre gerne dabei gewesen, um das jetzt aus erster Hand zu berichten, aber das ist alleine dieses Line-up ist so unfassbar. Dass, ja, man gesagt hat, also die Besetzung ist unfassbar, das ist ein Konzert, da hätte man einfach, und das hieß dann Deutschrock-Festival 1985. Unglaublich.
Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Was wollte ich denn erzählen? Ich wollte irgendwas erzählen. Jetzt fällt mir das wieder nicht ein. Es gibt sogar. Ach genau, das war ja auch das Jahr 1985, was ich ja auch so geil finde, also weil du gerade sagst, Live Aid, kam ja auch aus Nackt im Wind. Ne? Dieses Ding, wo alle mitgemacht haben. Lindenberg.
Außer und, Nina.
Außer Nina. Alle haben mitgemacht, außer Nina, naja, Hagen.
Ja, ja, ja. Nur ein paar Breiten gerade tiefer, ein paar Länge gerade, dann nach links.
Geht unter Fantasiergrenzen. Dort, wo die Schlittenstreiche sind, in Labyrinthen unvorstellbar, eiskalter Höllen Lavastrom,
der keine Gnade kennt, nur zuschlägt, der selten zögert, nie verschont. Das war Nena, und jetzt kommt, ja, Achtung, Heinz-Rudolf Kunze, ja, hier fördern Sünden unser Ahnen, unser Stumpfheit ihren Tribut.
Vielen Dank,
you made my day. Dankeschön, ich bin die ganze Woche noch hier.
Philipp!
Sehr, sehr schön. Nacht im Wind. Der Wind brütet.
immer Korn, der Menschen frisst.
Und da war auch Gitte Henning dabei. Da auch Gitte Henning war
Gitte
auch
Henning,
dabei.
Gitte Henning, ja. Verrückt. Na, wie gesagt, ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, dieses eine, der Auftritt von Nina Hagen bei unserem Freund Erich Böhme bei Talk im Turm. Ja. Kennst du die Geschichte?
Nein, ich kenne nur die Geschichte, wo sie in Österreich zeigt, wie man als Frau zum Orgasmus kommt.
Genau, das ist ja...
Das war der Riesenskandal damals.
Das war, ne? Der Riesenskandal, genau. 1979,
ja.
Was ist los mit der Jugendkultur? ORF, Club 2. Und da redete man dann irgendwie über Selbstbefriedigung und sie zeigte dann so.
Sie
zeigte dann, wie Frauen masturbieren.
Genau, ja. Und jetzt erzähl doch mal von unserem Freund Erich Böhme, der ja so wunderbar, kleinen Gruß an unseren Freund Frank Fischer, der den Erich Böhme auch so wunderbar nachmachen kann. Was war denn da los?
Also, bei Talk im Erich Turm. Böhme bei Talk im Turm. Talk im Turm. Ja, wir beide können das, also wie, liebe Grüße an Frank Fischer. Niemand
keiner kann kennt Erich Böhme. Wir parodieren uns jetzt den Arsch ab und schon alle fragen, Wer ist denn dieser Böhme? Wer ist denn diese Person?
Naja,
sag doch
also,
mal. Es gab eine
Talkshow. Talk im Turm. Talk im Turm. Eine Sat.1 Talkshow.
Nein, und, ZDF.
Nee, Sat.1.
Nein, nix.
Das
nix.
War Sat.1.
Nein,
das war
kein Talk
Scheiß. Talk im Turm war Sat.1. Also jetzt ist aber...
Ich glaube, es hackt. Das war ZDF, gut. War das.
Na gut, dann hast du recht und ich habe meine Ruhe. Pass auf.
Ich weiß es nicht. Meinetwegen.
Eben, du weißt es nicht und du weißt es wieder besser.
Ja, weil ich ein Wessi bin. Ich muss dir doch mein Klischee erfüllen.
Weil ich ein Wessi bin.
Nee, ich habe, hier, Lucy Lettrick. Ich habe immer recht, weil ich ein Wessi bin, weil ich ein Wessi bin.
Genau.
Also
1992.
Sat.1
war sie. Halt doch mal jetzt die Klappe. So.
Ich wollte nur den Satz sagen, Sat.1 oder ZDF, Hauptsache Italien. So, jetzt du.
Hauptsache Radio.
Hauptsache Radio.
Ja, genau. Also Talk im Turm mit Erich Böhme. Und da waren also einige Leute eingeladen und eben Angela Merkel, ja, unser aller Angie. Und ja. Es waren, warte, wer war denn noch alles? Warte, ich habe das hier vor mir liegen. Mit ihrem Eintreten für neutroelektrische Stimulation als einzige Möglichkeit, Heroinabhängigen langfristig zu helfen, sorgte sie für Kontroversen in der Sendung. Vor allem ihr Diskussionsverhalten wurde zum Thema in den Medien. So sagte sie unter anderem, ich schreie sie so lange an, wie ich will. Oder ich habe die Schnauze voll von ihrer Lügerei, von ihrer Heuchelei. Schlichtungsversuche des Moderators Erich Böhme schlugen fehl und Hagen verließ zwischenzeitlich die Sendung. Und ein bisschen später hat sie dann nochmal einen gucken lassen und in der Talkshow Menschen bei Maischberger vom 6. September 2005 trat Hagen als Wahlkämpferin für Bündnis 90 Die Grünen auf und wurde von Jutta Ditfurth als esoterisch ein bisschen durchgeknallt bezeichnet. Daraufhin äußerte Hagen, ich finde es furchtbar, was diese dicke Frau mit mir macht. Jutta Ditfurth, du bist eine blöde, blöde Kuh. Mit dir werde ich nie wieder reden in der Öffentlichkeit.
Also, jetzt bei allem Respekt, sie ist esoterisch ein bisschen durchgeknallt.
Ja, total. Ja,
das ist, meine ich aber selber, ich finde es völlig in Ordnung. Ich finde, wir brauchen mehr solche Leute wie Nina Hagen.
Ja, natürlich. Weißt du, das ist eben genau das Problem, was ich, das ist zwar gemein, wenn man das vergleicht, aber trotzdem tue ich es jetzt mal. Das ist genau das, was mir eben bei Mark Forster oder eben auch bei Helene Fischer oder bei Andreas Gabelier und wie sie alle heißen, was mir da fehlt. Sie sind alle so abwaschbar. Sie sind alle so Sakrotan, weißt du? Sie haben
ja, aber
keine
Andreas Gabelier musste erstmal die ganze braune Scheiße abwischen vorher. Ne?
Da hast du wohl recht, ja. Der ist braun von oben bis unten, von Hacke bis Nacke ist
der
voller Scheiße.
Bei dem Namen
krieg ich,
Krepp hier. Wie heißt er? Plack.
Plack. Nein, aber es ist einfach, wo sind die ganzen Künstler hin, die Ecken und Kanten haben, die auch mal eine Meinung haben, die nicht wirklich allen gefällt, die vielleicht politisch mal nicht so hundertprozentig dem entspricht, was alle immer richtig und gut finden, und es ist alles so rundgelutscht und alles so sakrotan und alles abspülbar.
Ja, aber warte mal, Thomas, findest du nicht auch, dass das ein bisschen Masche ist bei ihr? Das hat man ihr immer vorgeworfen. Oder ist sie wirklich so?
Ich glaube, sie ist wirklich so. Das denke ich wirklich, ja. Also ja, das also ist, die ist so naturverrückt und so, und sie hat auch so viel gemacht, ne? Ein Schloss am Wörthersee hat sie gemacht, oder sie war in der Jury von Popstars, von dieser Castingshow, ja. Und sie hat diese zwei wunderbaren Otto Walkes-Filme gemacht, die Sieben Zwerge-Filme, da hat sie ja. die böse Königin gespielt und ihre schöne, hübsche Tochter Cosma Shiva hat das Schneewittchen gespielt und das war also toll.
Sie kann das wirklich gut. Naja, jetzt kommen wir mal zum Schluss. Jetzt kann ich mal erzählen, dass ich sie ja auch schon in einer Talkshow erlebt habe. Ja. Und zwar, als sie neben mir saß, tatsächlich zweimal, habe ich sie erlebt. Einmal, ich glaube, es war 2004 war das. Das war in Hamburg. Und das war, damals hieß die Sendung noch Hermann und Tietjen mit Bettina Tietjen und der Person, über die wir jetzt nicht sprechen wollen. Und da saß Nina Hang und da war ich so ein bisschen so cool drauf, weißt du? Das war aber auch so, neben mir saß Dietrich Grönemeyer und mir gegenüber saß Achim Rohde, den ich ja kannte aus Bochum, und dann saß da auch noch Nina Hagen. Und natürlich war Nina Hagen da gerade frisch hier von hier Sieben Zwerge und so weiter, und sie hatte den Film synchronisiert, das Zauberschloss, diesen Ghibli-Film, diesen wunderbaren Animationsfilm. Und ich war da so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu cool drauf. Also das war, mir war dann, glaube ich, auch nicht bewusst, wer das jetzt eigentlich ist und was sie schon alles gemacht hat. Das war halt so eine verrückte Tante, so eine Olivia Jones in echt vielleicht so, ne? Und im Nachhinein dachte ich, scheiße, das war ja wirklich Nina Hagen. Und dann saß ich nochmal neben ihr in der NDR Talkshow ein paar Jahre später. Da saß ich tatsächlich, werde ich auch nicht vergessen, zwischen Michaela Schaffrath und Nina Hagen. Und da müssen erstmal die Synapsen irgendwie funktionieren, damit du das raffst halt, ne? Und da war sie aber schon so ein bisschen gesetzter und auch sehr freundlich und alles klasse und so weiter. Und aber das war schon so ein Moment, wo ich dachte so, was mache ich hier? Ich sitze hier gerade zwischen Michaela Schaffrath und Nina Hagen. Wo bin ich denn hier gelandet? Auf welchem Planeten? Welches UFO hat mich denn hier abgesetzt?
Ja, das ist wohl wahr. Und ich werde jetzt auch, wenn wir zum Schluss kommen, ich werde für unsere Patrons, die uns ja ganz treu unterstützen, und wenn ihr noch nicht wisst, was auf unserer Patreon-Seite los ist, geht einfach mal rauf. Ihr könnt schon, ich lasse jetzt mal die Katze aus dem Sack, ihr könnt schon für 3 Euro pro Monat könnt ihr uns unterstützen und ihr kriegt auch was dafür. Also das Geld ist jetzt nicht verschenkt. Aber ich werde in der nächsten Woche oder beziehungsweise in dieser Woche, weil ab dem 1. März kommt ja der Podcast raus, werde ich etwas für unsere Patrons rausbringen, was es noch nicht auf Video gibt, und zwar meine Nina Hagen-Parodie. Ich habe mal eine Nina Hagen-Parodie gemacht.
Nein.
Ja.
Du hast sie alle gehabt, glaube ich. Aber das kenne ich nicht von dir.
Und zwar, genau, in meinem zweiten Programm, der blonde Emil macht Ernst, ich habe mich ja früher der blonde Emil genannt, gab es so die Grundidee sozusagen eines Musicals, und zwar Rotkäppchen das Musical. Und der Wolf war Tom Waits.
Dann, ja, geil.
Dann war der Jäger, war natürlich logischerweise Bertolt Brecht. Und das Rotkäppchen war natürlich Nina Hagen. Und ich habe mir den Song genommen, Der Spinner, das ist von der ersten Nina Hagen Bandplatte.
Ja.
Und da habe ich also einen neuen Text drauf gegeben und habe dann also Nina Hagen persönlich gefragt, also über 10 Ecken, übers Management. Und die haben gesagt, kannst du machen, meinen Segen hast du. Also sie war da sehr entspannt. Und dieses Video wird es nicht bei YouTube geben, sondern nur für meine Patrons. Also wenn ihr wollt, dann unterstützt uns gerne bei Patreon. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und es gibt auch Raritäten und Schönlichkeiten und Absonderlichkeiten und Wunderlichkeiten auf unserer Patreon-Seite zu sehen. Für euch exklusiv. Im kleinen
Rahmen. Danke an unsere Patreon-Unterstützer. Ich möchte noch mal einen Song von Nina Hagen erwähnen, wo sie nur mitgesungen hat. Und zwar bei der Version von den Freaky Funking Weirdos von Hit Me With Your Rhythm Stick von Ian Dury im Original. Ian Dury in the
Black Hat. Da singt sie mit im Backing? Oder
da wie? Singt sie, ja, das ist kein Backing. Wenn Nina Hagen mitsingt, ist das kein Backing. Das kannst du, wir brauchen mal eine Stimme, die so im Hintergrund ist. Ja, Ecke! Und das ja, ist so. Ja, ja. Also das ist zu vergleichen mit, es gibt ein Lied von Billy Squire, ein amerikanischer Rockmusiker, der war mit Queen 1982 in Amerika unterwegs und die haben sich angefreundet, und dann hat er Freddie Mercury gefragt, ob er mal bei einem Stück Backing Vocals singt, und das Stück heißt als Love is the Hero. Freddie Mercury konnte alles, aber nicht Backing Vocals singen. Weil wenn Freddie Mercury Backing Vocals sind, sind das Lead Vocals. Das geht nicht. Und ähnlich ist es bei Nina Hagen. Das ist absolut, also fantastisch. Wir wünschen Nina Hagen alles Gute zu ihrem 66. Geburtstag.
Ja.
Ja. Am 11. März. Und ich möchte enden mit einem kleinen Zitat noch von diesem wunderbaren Buch hier Idole, wo ein Zitat aus der Zeitung, die kennt man vielleicht, Die Zeit, die hat nämlich über Nina Hagen geschrieben: Das Sensationelle an ihr sind nicht die Erkenntnisse, die sind eher langweilig. Das Sensationelle ist diese undekorierte Ehrlichkeit, mit der sie singt und sagt, was sie sagen will. Und ich glaube, das rockt Nina Hagen mal auf einen Satz so ein bisschen runter, oder?
Das stimmt.
Kann absolut man sagen.
Vielen Dank, liebe Nina, für die tolle Kunst, für die tolle Musik, für dich als durchgeknallte, wunderbare, herrliche Figur. Du bist für mich der Inbegriff von Freiheit und von Kreativität. Und ich würde mich freuen, wenn du mal wieder eine geile Platte machst. Aber ansonsten wünsche ich dir natürlich noch ein total schönes, erfülltes, herrliches, lichtdurchflutetes Leben.
Ein deutscher Weltstar, kann man nicht anders sagen.
So ist es, genau so ist es.
So ist es. Lieber Thomas, war mir ein Fest. Vielleicht reden wir beim nächsten Mal über Daft Punk, oder? Nachricht hat mich jetzt so ein bisschen auch traurig gemacht. Aber mal gucken, was passiert mit den beiden.
Ja.
Ne? Also für die es nicht wissen, Daft Punk, weil du vorhin Daft Punk erwähnt hast, im Zuge von Giorgio Moroder, haben sich ja getrennt jetzt, ist jetzt offiziell. Und mal gucken wir mal. Ich wollte das jetzt nicht unerwähnt lassen. So von wegen, dann schreibt wieder einer, die haben über Daft Punk gesprochen und nicht darüber, dass sie sich getrennt haben. Herr Nikolai, Herr Binder, was denken Sie eigentlich, wer sie singt? Barack Obama und Bruce Springsteen? Na, glaube nicht. Keine Ahnung, wer das jetzt sein sollte. Ich weiß es nicht. So stell ich mir vor, wie die Leute, die immer so negative Kack-Hass-Kommentare auf YouTube oder so.
Ich glaube nicht.
Sie haben das ja wohl nicht gelernt. Was? Meine, Sie sollten sich mal einen anderen Beruf suchen. Sie, Dilettant, Sie.
So sprechen die.
Und ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, als ich dann sowas mal gelesen habe, da sagtest du dann einfach nur zu mir, ah komm, die sollen kacken gehen.
Die sollen kacken gehen, ganz richtig.
Genau.
Und damit schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal bei Blühende Landschaften. Bis bald.